Blackpool ruft, es ist World Matchplay Woche. Wir schauen heute ganz konkret auf das Turnier und hauen ein paar wilde und ein paar weniger wilde Takes raus. Unsere Tipps für den Turnierverlauf bei Matchplay, für die Leistung der Deutschen, alles weitere, das alles bekommt ihr jetzt zu hören. Viel Spaß.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Grüße in die Runde. Es ist World Matchplay Woche. Wir haben eine Woche, davon gibt es nur wenige im Dartsjahr, wo am Wochenende wirklich nichts Großartiges stattgefunden hat. Wir sprechen weder über European Tour, über Dev Tour, über Next Gen etc. pp. Wir können jetzt uns ganz dem Matchplay widmen. Wir, das sind meine Wenigkeit, Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich auch in dieser Woche wieder einmal mit dir hier gemeinsam im Podcast zu sitzen und du hast recht, es war wirklich mal ein, ja, beinahe komplett dartfreies Wochenende. Hat man unfassbar selten, für uns demnach auch ein bisschen weniger, über was wir sprechen können, aber ja, das World Matchplay steht an, wirft seine großen Schatten voraus und da gibt's noch so einiges, über was wir hier im Vorfeld nochmal zusätzlich zu dem, was wir letzte Woche Freitag schon gemacht haben, worüber wir sprechen können.
Genau, wer sich nochmal explizit unsere Folge nach der Auslosung anhören möchte, der klickt einfach in die vergangene Freitagsfolge, wie schon erwähnt, rein. Da haben wir alle 32 Spieler kurz mal besprochen und ihre Chancen. Vor allen Dingen sind wir auf die 16 Partien eingegangen und es gibt ja den ein oder anderen Kracher, allen voran Michael van Gerven gegen Luke Littler. Heute gibt es ein paar Thesen von uns. Wir werden die sozusagen als Rahmen nutzen, um dann darüber zu sprechen und wir werden natürlich auch Siegertipps, Halbfinaltipps und Dark Horse Tipps raushauen. Erst aber nochmal die Info, bei Patreon seid ihr für 3,57 € im Monat dabei. Dann bekommt ihr nicht nur die Freitagsfolge immer schon am Mittwoch, sondern ihr bekommt auch ab sofort die Mittwochsfolge immer dann, wenn sie aufgenommen wurde. Das wird in dieser Woche wahrscheinlich dann schon am Dienstag früh der Fall sein. Also wer diese Folge jetzt an einem Dienstag bereits hört, der ist schon unser Supporter. Deswegen vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten die Info, Sport1 Darts Newsletter wie immer hier in der Folgenbeschreibung und ganz wichtig, in dieser Woche gibt es vor dem Matchplay noch eine zweite Folge und da haben wir einen besonderen Interviewpartner.
Ja, und zwar niemand Geringeres als Nico Springer beehrt uns dann im Podcast. Wir haben das häufig schon immer mal wieder ja angesprochen im Podcast. Es gab die ein oder andere Situation hinsichtlich Development Tour Rangliste, wo man mal über den Namen gestolpert ist, hinsichtlich Next Gen, wo sich ein paar Fragen aufgetan haben an Nico, was als nächstes kommt. Und ja, wir haben eigentlich schon mehrfach gesagt, der einzig logische Schritt ist es, Nico jetzt hier in den Podcast zu holen. Und das haben wir gemacht und diese Folge könnt ihr auf Patreon dann schon vorab hören und ansonsten gibt es die regulär am Freitag. Also das wirklich, glaube ich, in so einer Woche, wo jetzt abgesehen vom Start des World Matchplays dann relativ wenig passiert, wirklich, ja, nochmal Darts pur. Kann man sich gut geben, sehr interessant.
Und natürlich werden wir Nico auch fragen, wen er denn am ehesten auf dem Zettel hat für einen großen Run bei Matchplay, wer sein Siegertipp sein wird. Also da gibt es dann auch noch ein ganz bisschen Matchplay-Content, aber wir wollen jetzt diese Woche natürlich auch nutzen, um mal so ein längeres Interview auch mal wieder einzustreuen, weil wir jetzt eben gerade auch die Zeit haben, bevor es dann losgeht. Los geht es am Samstag. Es ist der 13. Juli. Es beginnt mit einer Abendsession, unter anderem im Einsatz der an Nummer 1 gesetzte Luke Humphries gegen Ricardo Pietrezco. Martin Schindler wird dann erst am Sonntag spielen, am Nachmittag. Da müssen wir jetzt nochmal abwarten, wie England im Halbfinale gegen die Niederlande in München spielen wird bei der Fußball-EM. Denn wenn England im EM-Finale steht, dann hat die PDC sich vorbehalten, wird man die Sessionzeiten am Sonntag anpassen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie man das machen wird. Also mein Tipp wäre ja, dass man dann so eine riesengroße Nachmittagssession veranstaltet, um dann alle 8 Partien dort unterzubringen. Und dann eben auf diese Abendsession verzichten kann, dass man vielleicht irgendwie bis 20 Uhr spielt oder so.
Meinst du, dass man vielleicht schon irgendwie eine Stunde früher anfängt und dann wirklich komplett einmal in eins durchspielt? Aber da wird sich dann natürlich organisatorisch die Frage auftun, was wäre mit den Leuten, die nach der Nachmittagssession raus müssen und die Leute, die für die Abendsession dann reinkommen. Du brauchst ja schon so ein bisschen Pause, um da einmal das Ticketsystem wieder auszuloten.
Genau, deswegen gehe ich davon aus, dass man vielleicht sogar eher 2 Stunden vorher anfängt, dann eine Stunde zwischendurch pausiert und dann irgendwie zusieht, dass man rechtzeitig zum Anstoß, was ist das dann, britische Zeit, 8 Uhr, ne? Dass man dann rechtzeitig zum Anstoß 8 Uhr britischer Zeit durch ist mit allen Partien. wenn man sich jetzt mal die Zeiten
anschaut. Das wäre anschaut, ja britische Zeit, 11 Uhr Start beim Dart. Also dann würde ja Ross Smith gegen Josh Rock schon um 11 Uhr losgehen, britischer Zeit.
Ja, ist auch schwierig, ne? Also wahrscheinlich, sagen wir es so, wahrscheinlich wird man die Pause, wenn es eine gibt, wird man maximal kurz lassen. Und so früh es geht wie möglich anfangen, weil ansonsten gibt es ja keine Möglichkeiten. Also wie will man es machen? Man kann ja nicht hinten raus was dran setzen. Deswegen, da bin ich mal sehr gespannt. Es sind jetzt auch zugegebenermaßen, das fiel mir noch auf, nicht die größten Kracher am Sonntagabend platziert worden. Ne? Wir haben Rob Cross gegen Gian van Veen. Das ist für mich die beste Partie des Sonntagabends. Die ist
definitiv
die erste Partie am Sonntagabend. Danach Joe Cullen gegen Brandon Dolan, Peter Wright gegen Andrew Gilding und Dave Chisnell gegen Christoph Ratajski. Und wir haben die Kracher Smith Anderson und Van Gerven Littler beide erst am Montag. Finde ich durchaus interessant.
Ja, aber durchaus auch verständlich jetzt hinsichtlich der Handlungssituation der PDC gesehen mit einem möglichen englischen Finale, was vielleicht noch eine Option wäre, aber das ist natürlich organisatorisch dann die Frage und rechtetechnisch, aber vielleicht die ersten beiden, also quasi direkt nach der Nachmittagssession einen schnellen Ticketwechsel der Personen vorzunehmen. Dann quasi direkt in der Pause schon zu starten mit den ersten beiden Spielen, das Ganze eine Stunde vorzuziehen. Das heißt nicht 20 und 21 Uhr Start, sondern 19 und 20 Uhr. Dann wäre man um 21 Uhr fertig, wenn Anstoß ist. Dann gibt es ein großes Public Viewing auf den riesen Bildschirm in der Halle. Und dann kommen nochmal die letzten beiden Spiele der Abendsession nach dem englischen Finale. Wäre vielleicht auch noch eine Option.
Ja, vielleicht aber auch nicht, weil wenn England dann verliert, wer hat denn da noch Bock drauf? Oder dann würden wir eine sehr spezielle Stimmung erleben, um so zu formulieren. Aber ja, also es gibt wilde
Varianten.
Meinst du nicht, dass
Peter Wright gegen Andrew Gilding das dann nochmal rausreißen könnte?
Mal schauen, wäre das dann der Betthupferl für die trübsalblasenden englischen Fans. Aber ich bin mal gespannt, ganz generell, vielleicht müssen wir uns darüber keine Gedanken machen, wenn Huub Holland gegen England an diesem Mittwoch gewinnt. Vielleicht, wenn der ein oder andere erst am Donnerstag einschaltet, dann wird er sich fragen, was erzählen die Leute da? Deswegen kommt zum Punkt, das machen wir jetzt auch. Also haben wir jetzt da einen Haken hintergemacht, hinter dieses Thema und werden jetzt mal inhaltlich sprechen über dieses Turnier. Die 32 Top-Spieler sind am Start, beziehungsweise die Top 16 plus die 16 Besten über die Pro-Tour. Jetzt muss man schon sagen, da fehlen wenige Top-Leute. Dirk van Dijvenbode, Gabriel Clemens aus den Top 32 sind nicht am Start. Ansonsten auch so ein Scott Williams, der natürlich recht weit vorne platziert ist. Ein José de Sousa, aber das sind alle Spieler, die es eben nicht geschafft haben. Sprechen wir jetzt mal über ein paar Thesen und ich würde mal die erste These hier an die Wand werfen. Es gab in den letzten 7 Jahren bei Matchplay in Blackpool 7 verschiedene Sieger. Und diese Statistik, die wird in diesem Jahr ausgebaut auf 8 verschiedene Champions dann in 8 Jahren. Gehst du mit?
Da gehe ich nicht mit. Ich glaube, wir sehen in diesem Jahr einen Sieger, den wir in den letzten 7 Jahren schon gesehen haben. Also
Phil
jetzt
Taylor macht es oder was?
Ja, wäre jetzt auch mein Call gewesen. Also ich glaube, Phil Taylor wird in diesem Jahr, was ist es, das 17. Mal das World Matchplay gewinnen.
Wir gehen mal die letzten 7 Sieger durch, von alt bis neu. 2017 war es eben Phil Taylor in seinem letzten Jahr. Gary Anderson danach gegen Menzo Suljovic, dieses epische Finale. Was war es? 21-19, glaube ich. Dann Rob Cross, das war ein ganz klarer Sieg über Michael Smith, müsste ein 18-8 gewesen sein. Ich erinnere mich noch gut, wie schnell diese Partie durch war. Es stand, glaube ich, sogar 8-0 für Cross. Dimitri Vandenberg hat es dann gewonnen in 2020, Corona-Turnier. Peter Wright 21, Michael van Gerven 22 und im Vorjahr Nathan Aspinall gegen Johnny Clayton. Das war durchaus auch eine überraschende Halbfinalbesetzung unter anderem Joe Cullen, ja auch noch tief im Turnier gewesen. Ja, also an Aspinall glaube ich jetzt überhaupt nicht, an Wright auch nicht, an Anderson, das kann ich mir auch schwer vorstellen, dann wären es Cross, Van Gerven oder Vandenberg. Du sagst Rob Cross dann, ne?
Ja, jetzt hast du hier eigentlich relativ schnell schon meinen World Matchplay Siegertipp rausgehauen. Ich dachte, wir zögern das noch so ein bisschen hinaus und begründen dann unsere Tipps. Aber ja, ich glaube, Rob Cross gewinnt das World Matchplay und deswegen glaube ich auch daran, dass sich diese Statistik nicht fortsetzen wird. Also natürlich, wir haben mögliche Sieger in diesem Jahr, die in dieser Liste noch nicht aufgetaucht sind, wie Luke Littler, wie Luke Humphries, wie Michael Smith oder wie auch ein Gervin Price. Michael Smith ist ja übrigens auch dein Siegertipp. deswegen, ja, Also ich glaube nicht daran. Natürlich, also Michael Smith sehe ich persönlich jetzt nicht in diesem Jahr, muss ich ehrlicherweise sagen, aber gerade Luke Littler und Luke Humphrey sind natürlich schon starke Contender, diese Serie der verschiedenen Sieger fortzusetzen.
Und genau deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir wirklich wieder einen verschiedenen neuen Sieger haben werden. Littler und Humphreys sind natürlich die Top-Favoriten in jedem Turnier aktuell, in das sie reinstarten. Aber ich wollte jetzt auch mal mit Michael Smith gehen, um da auch eine besondere Komponente zu setzen. Ansonsten wäre das ja auch langweilig. Deswegen, ich denke, unsere beiden Siegertipps, die Finalisten aus dem Jahr 2019, hat jetzt nicht so jeder direkt ganz oben auf dem Zettel stehen. Aber ja, vielleicht zur Erklärung kommen wir gleich noch.
Ja, aber ich möchte nur noch die weitere spannende Komponente in den Raum werfen, dass ich nicht mal sehe, dass Michael Smith überhaupt sein Auftaktspiel gewinnen wird beim World Matchplay in diesem Jahr.
Ist ja auch durchaus ein harter Test gegen Gary Anderson am Montagabend. Sprechen wir gleich drüber. Wie gesagt, lass uns erstmal noch eine weitere These besprechen. Und zwar, zum ersten Mal wird ein Deutscher im Viertelfinale stehen beim Matchplay. Das hat noch keiner geschafft. Gabriel Clemens war mal nah dran, 10-12 verloren gegen Christoph Ratajski vor ein paar Jahren. Max Hopp, das ist noch ein bisschen länger her, der hat, glaube ich, auch mit 10-12 verloren. Das war dasselbe Ergebnis gegen Michael Smith. Aber im Viertelfinale stand noch keiner.
Ich tue mich ein ganz bisschen schwer, würde aber sagen, wenn, dann wird es Martin Schindler. Also wenn du mich jetzt, also ich würde es mir natürlich wünschen, ich würde es natürlich hoffen. Wenn du mich aber fragen würdest, würde ich wahrscheinlich sagen, ich glaube, auch in diesem Jahr sehen wir keinen Deutschen im Viertelfinale. Also Ricardos Auslosung gegen Luke Humphreys ist natürlich unfassbar unglücklich, muss man sagen. Das ist wirklich eine schwere Auslosung, sich da durchzusetzen. Auch danach potenziell ein Spiel gegen Stephen Bunting wäre nicht das Einfachste beim World Matchplay, um ins Viertelfinale zu kommen. Da sehe ich die Auslosung für Martin Schindler schon besser. Ich glaube, dass es kein einfaches Spiel werden wird gegen Dimitri Vandenberg in der ersten Runde. Das wird er aber, denke ich mal, für sich entscheiden können. Da ist er für mich auch leicht der Favorit. Und dann Clayton oder Van Barneveld. Ja, ist was drinne. Ich würde glauben, dass es am Ende Clayton ist, der aus diesem Draw ins Viertelfinale geht. Aber wenn, dann ist hier für Martin was drinne.
Definitiv eher Martin gegen Dimitri Vandenberg. Ich sehe ihn jetzt nicht minimal vorne. Ich glaube, es ist wirklich komplett 50-50. Vielleicht hat sogar Vandenberg den Vorteil, dass er natürlich der erfahrenere Spieler ist bei dieser Art von Turnieren. Er hat dieses Turnier jetzt sogar gewonnen in 2020. Aber das kann Martin schaffen. Er hatte ja auch seinen echt großen Major-Run im letzten Jahr beim World Grand Prix. Und so ähnlich sehe ich die Chancen jetzt auch, weil es ist dann schon ein Bereich des Draws, wo du als ungesetzter Spieler dann dir schon echt ein paar Runden auch ausrechnen kannst, selbst gegen Clayton oder Van Barneveld. Das ist dann auch nur minimal schwieriger, wenn überhaupt, als eine erste Runde gegen Dimi. Von daher.
Ich sehe aber irgendwie, also, dass Dimi die Erfahrung hat, aber ich würde sagen, Martin hat die bessere Form, hat das bessere Momentum, das Selbstvertrauen und Dimitri Vandenberg hat hier immerhin von vor 2 Jahren ein Halbfinale zu verteidigen. Das sind 50.000 Pfund für die Order of Merit. Also schon auch ein bisschen Druck auf seinen Schultern. Aber ja, schauen wir mal.
Wie blickst du auf Ricardo Pietrzko? Wir sind uns ja beide einig, dass da jetzt wenig gehen wird. Gerade in der ersten Runde gegen Luke Humphreys ist er deutlicher Außenseiter. Er ist generell einer, vielleicht sogar der formschwächste Spieler im gesamten Feld, Fragezeichen. In Runde 2 würde entweder Stephen Bunting oder Ryan Joyce warten, aber wie blickst du drauf?
Ja, also es wäre für mich schon aktuell in der Form, in der Ricardo ist, eine Überraschung, wenn er die Auftakthürde gegen Luke Humphreys nehmen würde. Hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt oder vielleicht ein bisschen mehr als einem halben Jahr, also gerade wenn wir so Richtung November, Dezember geschaut haben, dann hätte ich gesagt, er hat definitiv eine gute Außenseiterchance gegen Luke Humphreys. Da hätte ich ihm wirklich einiges zugetraut und wir haben ja auch bei der WM bei genau diesem Aufeinandertreffen gesehen, dass es ein richtig knappes Ding war und Ricardo kurz davor war, diese Partie sogar gewinnen zu können. Aber jetzt aktuell spricht sowohl die Form für Humphreys als auch die Form von Ricardo gegen ihn da. Und ich glaube, es ist für ihn einfach gut, beim World Matchplay mit dabei zu sein, dort auf der Bühne zu stehen, bei diesem ja traditionsreichen Turnier teilzunehmen. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es reichen wird gegen Luke Humphreys. Also wenn, dann muss er da schon im Scoring im Vergleich zum Rest der Saison ordentlich was draufpacken und wirklich ein sehr, sehr gutes Timing aufweisen, wo er immer mal wieder, weiß ich nicht, eine 120, eine 130 oder vielleicht auch mal irgendwas zwischen 161 und 170 rausnimmt. Ansonsten wird das nichts gegen Humphreys in dieser Form.
Ich persönlich sehe nur ein einziges kleines unrealistisches Szenario, und zwar, dass Ricardo sich irgendwie sagt, Mensch, jetzt ist dieses Brot- und Buttergeschäft gerade nicht, wo ich aktuell nicht performe, wo ich allerdings natürlich unter Druck stehe. Jetzt spiele ich zum ersten Mal hier in Blackpool, große Bühne. Niemand, wirklich niemand erwartet etwas von mir. Und plötzlich läuft es alles wieder ein bisschen einfacher, weil er ist ja schon auch ein Spieler, der sich mal theoretisch dann auch in solchen Situationen keine großen Gedanken machen wird. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Ricardo Pietrzko dann irgendwann ins Denken kommt, sollte er 3-2 führen zur ersten Pause oder so. Ne? Deswegen, also wenn er gut reinkommt und wenn Luke Humphreys vielleicht ein bisschen was liegen lässt, dann ergebe sich vielleicht so ein minimales Fenster.
Ja, Luke Humphreys darf nicht ins Rollen kommen. Also er darf nicht in diese Phase kommen, wo es gefühlt nur noch 140er plus regnet und dann jeder zweite Dart im Doppelfeld sitzt. Wenn das passiert, dann wird es nichts. Wenn, dann muss es Ricardo wirklich mit so einer ich habe hier nichts zu verlieren Einstellung schaffen. Das könnte sein, aber gerade wenn wir jetzt auch den Blick, wie du es gesagt hast, schon mal aufs Viertelfinale werfen, dann würde davor noch ein Stephen Bunting oder Ryan Joyce folgen und das wären für mich auch keine einfachen Folgepartien. Also wenn, also natürlich, vielleicht überrascht uns Ricardo am Ende und wir wären alle aus deutscher Sicht sehr, sehr happy darüber. So ist es nicht, aber ich glaube, selbst wenn ihm der große Wurf gegen Humphreys gelingen würde, wäre es danach auch wirklich schwierig, dann noch eine Partie zu gewinnen.
Ja, sehe ich auch so. Ich würde ihn dann sogar alles andere als jetzt großartig gestärkt daraus hervorgehen sehen. Klar, er hätte dann eine Riesenüberraschung geschafft. Vielleicht würde manch einer sogar von einer Sensation sprechen. Aber wir kennen ja solche Fälle, dass es danach dann gegen den nominell etwas schwächeren Spieler dann nicht mehr so gut läuft, weil dann die Befreiung so ein bisschen raus ist. Deswegen, also sollte er gegen Humphreys weiterkommen, würde sich am ehesten Stephen Bunting freuen, den ich gegen Joyce schon vorne sehe. Und ganz generell sage ich auch, Luke Humphreys ist realistischerweise eher gegen Bunting dann wirklich gefährdet als in der ersten Runde gegen Ricardo Pietrzko. Denn dafür ist die Form aktuell zu schlecht. Aber vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Sprechen wir dann jetzt über die Gesetzten generell. Es scheiden mehr Gesetzte in der ersten Runde aus als im letzten Jahr, wäre jetzt die dritte These, die ich jetzt einfach mal hier zur Besprechung reinwerfen wollen würde. Und im Vorjahr waren es 4 an der Zahl, also 4 gesetzte Spieler sind rausgegangen. Michael van Gerven, wir erinnern uns, gegen Brendan Dolan gescheitert am ersten Abend, ansonsten auch Rob Cross ausgeschieden, Dave Chisnell und James Wade.
Dann lass mich einmal ganz kurz das Draw durchgehen, dann kann ich es dir genau sagen. Also Humphreys, glaube ich, geht nicht gegen Ricardo raus. Bunting geht auch nicht gegen Joyce raus. Clayton setzt sich durch gegen Van Barneveld. Ich sage, Dimi geht gegen Martin raus, also Erste. Price schafft es gegen Durney. Ich sage auch, Ross Smith schlägt Josh Rock. Espinel geht gegen Woodhouse raus, sage ich. Noppert gewinnt gegen Wade. Van Gerven gegen Littler. Cullen gewinnt gegen Dolan. Chisnell gegen Ratajski, Wright geht gegen Gilding raus, sage ich jetzt einfach mal, wenn wir bei 3, Michael Smith geht gegen Gary Anderson raus, Doby gewinnt gegen Etos, Cross gegen Van Veen und Hatter geht gegen Searle raus, 5. Ja, dann gehe ich mit. Ich sage, es scheiden mehr Gesetzte in Runde 1 aus als im letzten Jahr. Was sagst du?
5 wären genauso viele wie 2020, 21 und 22 waren es sogar nur 3, 2020 eben 5, 2019 sogar 6. Ich gehe es auch einfach mal durch, weil das macht die ganze Kiste einfacher. Humphreys kommt weiter, Bunting auch, Clayton auch, Vandenberg, da habe ich jetzt auch ein bisschen die deutsche Brille gerade aufgesetzt, geht raus gegen Schindler, Price kommt weiter, Ross Smith geht knapp raus gegen Rock, Espinel geht raus gegen Woodhouse, wären wir bei 3, Noppert gegen Wade, boah, ist für mich unglaublich schwierig. Da gehe ich knapp mit Noppert. Van Gerven geht raus gegen Littler, ist die 4. Cullen kommt weiter, Chisnell kommt weiter, Wright kommt weiter gegen Gilding, Smith kommt weiter gegen Anderson, Doby kommt weiter gegen Edhouse, Cross, Van Veen, Hatter, Searle. Bei Hatter bin ich mir fast sicher, dass Searle weiterkommt, deswegen da wäre ich bei 5 und dann bleibe ich auch dabei. Also es ist eine andere Konstellation als bei dir, aber ich glaube auch, dass wir ein paar mehr Gesetzte rausfliegen sehen.
Gib's zu, du hast aber kurz überlegt, ob du genauso wie ich auch meinen Siegertipp in der ersten Runde rauscallen solltest.
Nur ganz kurz. Also es ist natürlich ein sehr schwieriges Spiel auch für ihn potenziell. Also ich kann mir vorstellen, neben diesen zwei absoluten Banger-Matches auf dem Papier, also Van Gerven-Littler und Smith Anderson, ist Cross Van Veen auch schon ein Knaller. Ne? Also das kann richtig gut werden. Und darüber hinaus haben wir dann noch eine Partie wie Ross Smith, Josh Rock. Wenn die beiden ins Rollen kommen, gerade die 180er-Maschine Ross Smith, Josh Rock hatte in Frankfurt eine gute Form. Das ist für mich auch ein Spiel, was richtig geil werden kann. Jetzt nicht nur spannend, sondern auch vom Niveau her richtig hochklassig.
Also für mich hätte sogar jetzt, ich sag mal, neben Van Gerven-Littler, wenn die beiden richtig loslegen, dann brennen die natürlich alles in Grund und Boden. Aber ansonsten hat Cross Van Veen für mich das Potenzial, vielleicht jetzt nicht das aufsehenerregendste oder das spektakulärste Match von denen zu werden, aber das Match mit dem höchsten Average zu werden. Also ich sag mal so, ich würde jetzt auch nicht hier komplett vom Hocker fallen, wenn ich am Ende sehen würde, Cross Van Veen, da steht 108 gegen 106 am Ende. Also das würde mich bei den beiden wirklich nicht wundern. Dafür haben die das beide auch schon zu häufig gezeigt.
Definitiv ein guter Call. Wir sind mal gespannt. Es wird gespielt werden am Sonntag in der ersten Partie. Das hatten wir eben schon erläutert. Wann auch immer die dann stattfindet, das hängt ja dann ein bisschen von den englischen Fußballern ab. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir von den Thesen zu unseren Tipps. Wir haben schon über die Siegertipps gesprochen, aber nicht, wie denn die Sieger überhaupt dahin kommen werden. Also was passiert bis dahin? Du hast dir jetzt mal vier Halbfinalisten notiert. Ich habe dasselbe auch gemacht. Und ja, magst du einfach mal anfangen und referieren, wie denn Rob Cross hier Matchplay-Champion wird?
Ja, kann ich sehr, sehr gerne machen. Also ich glaube, aus dem obersten Viertel ist es der an 1 gesetzte Luke Humphreys, der sich durchsetzen wird. Also wenn, dann glaube ich, werden die Stolpersteine, ja, Stephen Bunting, Johnny Clayton, Martin Schindler so um den Dreh. Aber ich glaube, er wird es darüber schon mal ins Halbfinale schaffen. Dann haben wir eine Sektion, die für mich vielleicht am offensten ist. Da in der Sektion ist Gervin Price, Ross Smith, Josh Rock, Nathan Aspinall, Danny Noppert. Und ich glaube, aus dieser Sektion ist es Danny Noppert, der sich da durchsetzen wird. Natürlich Gervin Price der Topgesetzte in dieser Sektion, aber ich glaube, es macht Danny Noppert. Dann haben wir natürlich eine ganz spannende Sektion, insbesondere durch das Auftaktspiel zwischen Van Gerven und Luke Littler. Da ist es für mich eigentlich nur die Frage, wer von beiden dieses Spiel gewinnt. Der wird sich auch ins Halbfinale durchsetzen. Da gehe ich mit Michael Van Gerven. Und die unterste Sektion, da haben wir Michael Smith, haben Gary Anderson, haben Chris Dobie, Rob Cross, Rian Van Veen. Und da sage ich, in dieser Sektion ist es Rob Cross, der natürlich ein starkes Viertelfinale dann bestehen müsste gegen den Sieger der Partie, Michael Smith oder Gary Anderson oder eventuell auch Chris Dobie. Aber ich sage, darüber ist es Rob Cross, der ins Halbfinale kommt, dann ein enges Ding gegen Michael Van Gerven gewinnt und dann im Finale nochmal siegreich sein wird gegen den Sieger aus der Partie, Luke Humphreys gegen Danny Noppert.
Ja, wir haben jetzt hier nur eine Übereinstimmung, und zwar Luke Humphreys, den an Nummer 1 gesetzten, sehe ich auch im Halbfinale. Ich glaube, seine größte Hürde könnte sein Stephen Bunting, gerade auch wegen der Distanz. Die ist ja nochmal deutlich kürzer als dann das Viertelfinale. Viertelfinale wird First to 16 gespielt und natürlich am Ende auch immer mit den zwei Legs Vorsprung. Im Achtelfinalspiel ist es First to 11. Dementsprechend, das könnte vielleicht ein Moment sein, wo Stephen Bunting dann auch einen Luke Humphreys wirklich einen harten Test liefern kann. Ich glaube aber, dass Humphreys sich durchsetzen wird. Er wird seine ersten drei Spiele gewinnen, steht im Halbfinale. Und dann wird es richtig spannend, denn auch ich halte diese zweite Sektion für sehr, sehr spannend, gerade weil wir nicht so richtig wissen, wie Gervin Price aufgestellt sein wird. Ist so ein bisschen eine Blackbox, finde ich.
Und ist ja auch Blackpool, ne?
Ja, ist ja auch Blackpool, ne? Die Blackbox in Blackpool, Gervin Price. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man ihn auch leicht jetzt so rausredigiert, weil man sagt, ja, irgendwie, der hat jetzt schon lange nichts mehr gewonnen. Aber gleichzeitig muss man sagen, die Auslosung für ihn ist jetzt auch nicht verkehrt, ne? Also Gurney, Ross Smith, Rock, Aspinall, Woodhouse, Noppert, Wade. Das sind die Spieler, die da sich um den Halbfinalplatz mit ihm balgen, und es wäre schon aus seinem Selbstverständnis her betrachtet schon eine große Enttäuschung, wenn er es nicht schaffen würde. Ich glaube aber, dass er es wirklich nicht schafft. Ich sage, er geht in Runde 2 raus gegen Josh Rock, dem ich echt einiges zutraue. Ich glaube, der hat sich ein bisschen freigeschwommen, hat ja auch einen European Tour-Titel in diesem Jahr eingefahren, hat zuletzt in Frankfurt gut gespielt, und ich traue ihm zu, dass er ein ganz, ganz enges Match gegen Ross Smith gewinnt und dann auch an Price vorbeikommt. Dann stünde er schon im Viertelfinale. Und da wäre er dann auch nicht mehr Außenseiter, denn Aspinall ist als Titelverteidiger zwar hier, aber der hat jetzt ja auch gesagt, nach Matchplay erstmal eine Pause verletzungsbedingt einlegen zu wollen. der ist alles andere als in Topform. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass Rock hier durchkommt.
Sagst du, Rock wäre in einem Viertelfinale gegen Noppert nicht mehr Außenseiter?
Nee, sehe ich nicht. Also es ist für mich dann eine komplett offene Partie. Rock gegen Noppert okay. Wäre für mich komplett offen.
Na, unterschätzen wir den Noppert nicht. Also da, also das wäre, wenn du mich jetzt fragen würdest nach Prozenten, sage ich 60-40 pro Noppert.
Ja, das ist ja jetzt keine klare Favoritenrolle. Also für mich, ich wäre bereit zu sagen 50-50 komplett. Weil ich da schon auch ein Szenario sehen würde, in dem Josh Rock einfach gestählt durch einen Sieg über Gervin Price schon noch ein bisschen anders, ein bisschen selbstbewusster, noch selbstbewusster auftritt. Und dementsprechend würde ich ihm zutrauen, hier ins Halbfinale zu kommen gegen Luke Humphries.
Ja, okay. Gut, lasse ich dir deinen Halbfinaltipp. Wie lauten die anderen beiden?
Ja, unten lautet es diametral anders, muss man fast schon sagen. Denn ich sage, Luke Littler wird diese Partie gegen Michael van Gerven in Runde 1 gewinnen. Und dementsprechend ja, wäre dann auch Littler der Mann, der hier ins Halbfinale durchmarschiert. Und von unten, von Sektion Nummer 4, da traue ich Michael Smith anders als du den Sieg über Gary Anderson zu. Ich glaube, das wird er gewinnen. Der hat ein neues Selbstvertrauen sicherlich auch gewonnen an der Seite von Humphries in Frankfurt durch den World Cup Triumph. Chris Doby sollte man nicht unterschätzen. Das könnte auch ein richtiger Knaller werden. Egal, Anderson gegen Doby hat auch eine schöne Vorgeschichte und die können es sich auch richtig geben. Smith gegen Doby wäre allerdings auch genauso cool. Ne? Also ich glaube, das könnte auch ein richtiges Feuerwerk geben. Im Viertelfinale Smith gegen Cross wäre dann jetzt eine Partie, die ich mir sehr gut vorstellen kann, sofern Cross an Van Veen vorbeikommt. Ich glaube, er wird es mit der Erfahrung machen. Er wird es am Ende drehen, eine knappe Partie gewinnen. Im Achtelfinale wird er Ryan Searle schlagen. Ist aber auch fast egal, denn ja, Hatter wäre jetzt auch, glaube ich, nicht der Spieler, der jetzt hier den großen Lauf ansetzen würde, selbst wenn er eine Runde übersteht. Dementsprechend Smith gegen Cross im Viertelfinale. Und da bin ich dann knapp irgendwie, keine Ahnung, 17-15 für Michael Smith oder so. Und dann hätten wir das Halbfinale Michael Smith gegen Luke Littler und Luke Humphries gegen Josh Rock.
Aber wir sind uns einig, dass in dieser dritten Sektion auf jeden Fall der Sieger aus der Partie Littler van Gerven dann auch ins Halbfinale einziehen wird. Also am Ende, wie gesagt, ne, liegen wir hier wieder komplett daneben, haben den Griff ins Klo und der Favoritenschreck aus dem letzten Jahr, Brandon Dolan, schlägt wieder einmal zu. Aber ja, so der Tipp. Ja, Michael Smith kann man sehen, aber ich sehe da halt einfach wirklich eine sehr schwere Auftakthürde. Also er müsste schon sehr stark spielen, um an Gary Anderson und auch an Chris Doby vorbeizuziehen, würde ich mal sagen. Also da hat er schon eine relativ ungünstige Auslosung getroffen in meinen Augen. Aber sind wir mal gespannt. Es ist viel möglich beim World Matchplay.
Ja, es ist definitiv einiges möglich, Michael Smith. Er muss an zwei richtig guten Spielern vorbei und die Wahrscheinlichkeit besteht natürlich, dass er in einem der beiden Spiele dann spätestens also gegen Chris Doby, dass er dann da Schiffbruch erleidet. Er hat ja gegen Chris Doby auch bei der WM sehr schlecht ausgesehen. Also was war es, ein 4-0, glaube ich sogar. Ne? Also dementsprechend auch das mit Vorgeschichte, diese Partie. Ich bin mal gespannt. Siegertipps haben wir schon besprochen. Du sagst Rob Cross im Endspiel gegen Luke Humphries und ich sage Michael Smith im Endspiel gegen Luke Humphries.
Dann lass uns jetzt noch ein bisschen über potenzielle Dark Horses sprechen, denen wir hier einen großen Run zutrauen, wo wir sagen, da könnte einiges gehen, dass sie hier einen richtigen Run starten, wenn eben so diese ein, zwei Partien, diese ein, zwei Momente zu ihren Gunsten laufen. Kevin, wie lauten deine vielleicht so zwei Dark Horses für dieses Jahr?
Ja, ganz oben auf der Liste natürlich Josh Rock. Das ergibt jetzt auch Sinn natürlich, nachdem ich ihn hier ins Halbfinale gecallt habe. Deswegen, von dem erhoffe ich mir viel. Sollte er knapp gegen Ross Smith verlieren, könnte aber auch Ross Smith diese Rolle einnehmen, möchte ich noch dazu sagen. Und ansonsten, wenn ich auf jeden Fall auf dem Zettel habe, ist Stephen Bunting. Gegen Ryan Joyce sehe ich ihn vorne, dann bekommt er ein Zweitrunden-Match gegen Luke Humphries. Und vielleicht ist das ein Spiel, wo Stephen Bunting dann auch bei einem Ranking-Major so eine richtig krasse Duftmarke wird setzen können und dann wäre auch hier ein Halbfinale möglich. Also ich traue ihm zumindest zu, dass es anders als dieses WM-Achtelfinale gegen Michael van Gerven deutlich knapper wird, dass er da wirklich vernünftig aufspielt.
Bunting hatte doch auch, jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bei seinem Major-Titel beim Masters im Turnierverlauf Luke Humphries geschlagen, ne? Also müsste, ja. Das müsste der Fall gewesen sein. Deswegen, ja, keine schlechten Calls. Stephen Bunting natürlich auch so ein bisschen mein Herzenscall. Meine zwei Dark Horses für dieses Jahr. Ich gehe einmal mit Johnny Clayton, weil ich glaube, dass er jetzt wieder zum richtigen Zeitpunkt seine Form gefunden hat. Ich finde die Auslosung natürlich jetzt auch mit der deutschen Brille und so muss ich aufpassen, was ich hier sage, aber mit Raymond van Barneveld, mit Dimitri Vandenberg, mit Martin Schindler jetzt gar nicht mal so, dass da ein ganz, ganz großer Brocken im Weg ist bis zum Viertelfinale, dann könnte es ein wirklich gutes Spiel sein, was er bestehen müsste gegen Humphreys oder Bunting. Wenn er das schafft, dann wäre da ein Halbfinale und dann würde er gegen irgendjemanden aus der offensten, aus der zweiten Sektion spielen. Also von daher Johnny Clayton, jemand, den ich als Dark Horse auf dem Zettel habe. Und dann bei mir noch ein Dark Horse auf dem Zettel, definitiv auch wegen des Draws, in dem er sich befindet. Das wäre Dave Chisnell, spielt seine Auftaktpartie gegen Christoph Ratajski und danach gegen den Sieger aus Peter Wright und Andrew Gilding. Also würde ich mal sagen, definitiv eine dankbare Auslosung aus den Augen von Dave Chisnell. Danach würde dann potenziell Van Gerwen oder Littler folgen. Und da denke ich mir jetzt einfach mal so, wenn wirklich jetzt dieser Favoritenschreck Brandon Dolan oder Joe Cullen zuschlagen würde, der früh Littler oder Van Gerwen in einem Spiel dann rausnimmt, wo die Distanz ja noch nicht so lang ist, dann ist das Draw ein bisschen geöffnet für einen Dave Chisnell, der da als Dark Horse vielleicht potenziell was reißen könnte.
Sagen wir so, Dave Chisnell hat erstmal wirklich die allerbeste Auslosung bekommen. Ratajski zuletzt nicht überzeugend gewesen. Wright Gilding müssen wir nicht drüber reden, da wäre er auf jeden Fall Favorit. Wenn er diese Partien irgendwie übersteht, dann könnte ich mir auch ein Szenario vorstellen, in dem er dann gegen Michael van Gerwen antritt, der natürlich Luke Littler bezwingen kann, der Bock hat auf diese Megaspiele, ne? Und dann auch irgendwie gegen Cullen oder Dolan weiterkommt und dann erleben wir so einen typischen Michael van Gerwen der letzten Jahre, der es dann eben nicht zu Ende bringen kann, wie bei vielen anderen, bei fast allen großen Major-Turnieren auch. Zuletzt bei der WM war die Mutter aller Niederlagen dann letztendlich. Selbst mal gegen Dave Chisnell, ne, bei der WM dieses 0-5. Das sind solche unfassbar unerwarteten Niederlagen, nachdem er eigentlich bis dahin alles rasiert hat. Dementsprechend, das wäre für mich auch ein Szenario. Ich glaube sogar eher, dass das die wahrscheinlichere Variante wäre, als dass Cullen oder Dolan gegen Van Gerwen oder Littler weiterkommt. Ich sage aber auch, wenn es Littler ist, gegen den Chizzy spielen muss, dann kommt Chizzy nicht weiter. Eher gegen Van Gerwen im Viertelfinale.
Dann schauen wir mal. Neben den Dark Horses lassen uns vielleicht nochmal so ein, zwei Upsets aus unseren Augen callen, wo wir sagen, da könnte eventuell eine Enttäuschung sein, ein sehr, sehr frühes Ausscheiden. Wer sind die beiden für dich?
Bei mir Dimitri Vandenberg. Ich glaube, gegen Martin, das wird wirklich eng. Das haben wir jetzt ja auch lang und breit schon diskutiert. Und Nathan Aspinall wäre für mich fast keine Überraschung. Jetzt muss man auch sagen, Luke Woodhouse ist dann aber trotzdem noch ein gutes Auftaktlos. Luke Woodhouse ist einer von 5 Debütanten und den muss Aspinall im Normalfall auch bezwingen. Das traue ich ihm auch zu. Er hat ja diesen Kampfgeist, aber ich sehe eben nicht, dass er ihn so wegrasiert. Und dann ist Luke Woodhouse auch einer, der am Ende sicherlich nicht übernervös sein wird und das Match auch irgendwie 10-8 gewinnen kann. Dementsprechend Nathan Aspinall wäre allein deshalb ein Upset, weil er Titelverteidiger ist und die 5 der Welt. Also wenn man da in der ersten Runde ausscheidet, wäre das ein Upset.
Ja, Nathan Aspinall, der steht auch bei mir auf der Liste mit den gleichen Argumenten, die du geliefert hast. Und dann wäre für mich noch ein Upset Damon Hatter. Da stimmt für mich einfach zuletzt die Form wirklich gar nicht. Ich glaube schon, dass er in seiner Auftaktpartie rausgehen wird gegen Ryan Searle. Also Ryan Searle, der jetzt auch nicht aktuell unbedingt in seiner Prime performt, aber dennoch, glaube ich, gut genug sein wird, um Damon Hatter in der ersten Runde zu schlagen.
Und ich nehme an, Michael Smith hast du jetzt nicht genannt, weil du sagst, das wäre gar keine große Überraschung für dich. Weil deswegen habe ich jetzt Damon Hatter nicht aufgeschrieben, weil für mich ist das Hurl fast Favorit, weißt du?
Ja, was heißt Überraschung? Also Upset heißt für mich, dass die, glaube ich, auch spielerisch enttäuschen werden. Und da muss ich sagen, wenn ich denke, dass Michael Smith gegen Gary Anderson verliert und wenn ich glaube, dass Luke Littler gegen Michael van Gerwen verliert in der ersten Runde und das eine gute Partie wird, dann ist es für mich kein Upset. Also dann ist es für mich, also wenn, das sind relativ offene Partien, wenn, weiß ich nicht, Littler gegen Van Gerwen verliert und 102 im Schnitt spielt, dann ist es für mich keine Enttäuschung, wo ich sage, ja, ist jetzt ein großes Upset. So würde ich es mal für mich definieren, weißt du?
Ja, weiß ich jetzt. Danke dir.
Gut. Nein, also, ja, habe ich auch erklärt, ne?
Sehr gut. Also, ich würde sagen, damit haben wir jetzt nochmal so ein paar Themen gesetzt und besprochen. Ich freue mich sehr auf die neuen Tage. Es ist immer ein sehr, sehr langes Turnier, gerade auch wegen der einzelnen Matchdistanzen, vor allen Dingen dann eben ab dem Viertelfinale. Da zahlt sich dann auch eine Konstanz über eine sehr lange Dauer des Spiels dann am Ende aus. Und da werden dann erfahrungsgemäß natürlich auch die Überraschungen seltener und dann eben schwieriger. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Wir werden ja hier im Podcast auch während des Turniers senden. Wir, das ist nicht ganz richtig, muss ich fairerweise dazu sagen, denn ich bin ein paar Tage unterwegs, aber Checkout geht natürlich mit dir dann weiter, aber auch du bist natürlich nicht alleine, denn das wäre auch ein bisschen langweilig. Ich möchte keinen Monolog hören.
Ja, ich habe mir fachgerechte Unterstützung schon mal organisiert. Wer das dann genau sein wird, das hört ihr in den entsprechenden Folgen. Und die entsprechenden Folgen, die gibt es, Achtung, aufgepasst, in der nächsten Woche bereits schon einmal am Dienstag im Laufe des Vormittags irgendwann, denn wir werden senden nach der ersten Runde des World Matchplays, passt einfach ein bisschen besser rein, wenn am Dienstag am Vormittag oder ich sag mal im Laufe des Tages da nochmal eine Folge kommt, um ja so nach den ersten Tagen das ganze Revue passieren zu lassen und da ein bisschen die Meinungen einfließen zu lassen. Und dann, wie gewohnt, am Freitag gibt es dann auch nochmal eine Folge, wo wir dann auf den weiteren Turnierverlauf schauen und dann auch nochmal ja, die Augen weit aufreißen für das, was dann noch kommt für die finalen Partien. Also von daher, ja, könnt ihr euch darauf freuen. Das Turnier gibt es bei uns bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, top aktuell hier im Podcast.
So gehen wir es an. Bis dahin aber nochmal darauf aufmerksam gemacht auf das Interview mit Nico Springer. Das gibt es dann in der Freitagsfolge. Wer uns bei Patreon supportet, hört da natürlich aber schon an. Am Mittwoch alles. Und auch, ja, was die Karriereplanung von Nico Springer betrifft. Ich denke, da gibt es ja einige spannende Themen. Aber wie gesagt, wir werden ihn auch fragen, wen er denn bei Matchplay vorne sieht. Auf jeden Fall geht es los am Samstag 20.30 Uhr deutscher Zeit ungefähr mit dem Auftaktspiel Gervin Price gegen Daryl Gurney. Finde ich auch eine sehr, sehr spannende Ansetzung. Das ist, Top-4-Spieler, den man da am Samstagabend in die erste Partie setzt, finde ich alles sehr, sehr interessant. Ricardo Pietrezco in Spiel 3 gegen Luke Humphries, Martin Schindler in Spiel 3 am Sonntag in der Afternoon-Session. Das war Checkout der Sport1 Darts Podcast. Danke fürs Zuhören und bleibt dran. Abonniert den Podcast, ganz, ganz wichtig, damit ihr nichts verpasst. Macht's gut. Tschüss.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.